Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Durch die Sendung begleitet sie Gode Japs. Guten Abend. Allein im Land Brandenburg gibt es rund 35.000 Bauern. Sie bewirtschaften inzwischen wieder fast genauso viel Ackerfläche wie vor der Wende. Doch auch in Brandenburg droht ein Dorfsterben, weil der Aufschwung Ost die berlinfernen, strukturschwachen Regionen bislang noch nicht erreicht hat. In vielen Dörfern des Landes sind die Landwirtschaftsbetriebe nicht nur der größte, sondern häufig leider auch nur noch der einzige Arbeitgeber. Mit vielen Problemen, die zum Teil hausgemachte Altlasten sind. Aber es gibt seitens der Landwirte auch aktuelle Klagen, etwa über zurückgehende Umsätze oder über zu hohe Auflagen durch den Naturschutz. Doch das sind keine Brandenburg-spezifischen Sorgen. Die gibt es bundesweit, ja wohl auch europaweit im Agrarbereich. Hannelore Kleinschmidt aber hat sich um die Sorgen und Nöte, um Problemfelder und Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft speziell in Brandenburg gekümmert.
Die Tradition der letzten 50 Jahre hat gar keine Voraussetzung mehr übrig gelassen, dass hier überall flächendeckend die Familienbetriebe entstehen. Und wenn man mal in die Geschichte Brandenburgs schaut, wir waren nie ein Land mit kleinen Familienbetrieben. Hier gab es immer Großbetriebe, Rittergüter, alles Mögliche. Und von daher ist das eigentlich eine logische Fortsetzung der brandenburgischen Landwirtschaftsgeschichte.
Mit diesen Worten setzt sich Brandenburgs Umweltminister Matthias Platzek nicht für die Alteigentümer, sondern für die Nachfolger der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aus DDR-Zeiten ein. Die LPG-Nachfolger gewinnen in den neuen Ländern allmählich den Ruf, zur Konkurrenz für westdeutsche Landwirtschaftsbetriebe zu werden und sich als einzige Unternehmen im Osten erfolgreich vom sozialistischen zum marktwirtschaftlichen Betrieb gewandelt zu haben. 10 Jahre war Siegfried Mattner LPG-Vorsitzender. Heute steht er der Agra GmbH in Schmachtenhagen vor, die sich mit ihrem Weg der Direktvermarktung zu einer Art Vorzeigebetrieb entwickelt. Siegfried Mattner ist jedoch weit davon entfernt, von Erfolgen zu schwärmen.
Na, diese Agra GmbH präsentiert sich so, wenn man das vergleichen möchte, wie ein Kranker, der wohl aus der Intensivstation raus ist nach der Umwandlung, aber das Krankenhaus, glaube ich, noch nicht verlassen kann.
Zwei Formen von bäuerlichen Betrieben haben sich nach der Wende in der Ex-DDR entwickelt. Neben den Rechtsnachfolgern der LPGs versuchen sich Wiedereinrichter im landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Siegfried Schröder war Zeit seines Berufslebens in der Landwirtschaft tätig. Jetzt arbeitet er als Berater. Wie sieht er die Zukunft auf dem Lande?
Es gibt Betriebe, die werden sicherlich die nächsten 10 Jahre nicht überleben. Auch von den Großen nicht. Es gibt aber auch Betriebe von den Wiedereinrichtern, wo die Betriebsleiter 20, 30 Jahre als Traktorist gearbeitet haben, als Treckerfahrer. Die haben große Schwierigkeiten mit dem ganzen Bürokram, mit dem ganzen Formular ausfüllen, mit den Förderanträgen und. Das haben die großen Betriebe nicht, denn da sitzen die studierten Leute, die mit diesem Papierkram groß geworden sind. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist die Frage der Betriebsgröße. Und zu dieser Betriebsgröße kommt dazu die ganze Frage der Vermarktung. Ein großer Posten lässt sich eben besser vermarkten wie ein kleiner. 2000 Ferkel, die kannst du jeden Tag verkaufen. Und 200 kannst du in der Woche auch 3-mal verkaufen. Aber 20 Stück lassen sich kaum absetzen.
Mit der deutschen Einheit mussten auf dem Lande sowohl neue Organisationsformen als auch völlig neue Wege gefunden werden, die Produkte zu verkaufen. Rund um Berlin im Brandenburgischen sind eine ganze Reihe von Betrieben zur Direktvermarktung übergegangen, wie die Schmachtenhagener Agra GmbH, die ihren Bauernmarkt auf dem früheren LPG-Gelände erfolgreich betreibt. Wie überall in den neuen Ländern wird auch für die Landwirtschaft die Eigentumsfrage zum Hauptproblem. Ostdeutsches Bauernland gehört den Bauern und nicht in Junkerhand, wurde in letzter Zeit zur viel zitierten Parole, die auch Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe den Bauern zuruft. Das Problem ist vielschichtig. Gegenwärtig halten die Bestrebungen noch immer an, die Ergebnisse der Bodenreform in Ostdeutschland, durch die die Großgrundbesitzer enteignet worden sind, rückgängig zu machen, obgleich eindeutige Beschlüsse vorliegen, die Enteignungen unter sowjetischer Regie bis 1949 nicht anzutasten. Doch auch darüber hinaus gibt es Probleme mit Grund und Boden. Siegfried Mattner.
Sie müssen auch davon ausgehen, dass diese Landwirtschaftsbetriebe im Wesentlichen Landwirte ohne Land sind. Wir leben fast ausschließlich auf Pachtland. Und an der Stelle, wo uns die Verpächter keine Pachtverträge mehr unterschreiben, können wir eigentlich auch schon unsere Buden dicht machen. Und wenn Sie in landwirtschaftlichen Kategorien denken, dann müssen Sie in Generationsintervallen denken. Und dann ist eigentlich die Sicherheit nicht sehr groß.
Siegfried Schröder, den das Problem nicht direkt betrifft, widerspricht da.
Das gibt auch in den alten Bundesländern größere Pachtbetriebe. Und auch in den alten Bundesländern ist die meiste bewirtschaftete Fläche zurzeit schon gepachtet. Warum soll das in den neuen Bundesländern nicht gehen? Und auch die Neueinrichter oder Wiedereinrichter, die haben alle zugepachtet. Denn Wiedereinrichter, der davon leben will, der muss eine bestimmte Hektargröße haben.
Dabei geht es um die Wirtschaftlichkeit. Die Betriebe in den neuen Ländern starteten fast ausnahmslos mit einer nur dünnen oder gar nicht vorhandenen Kapitaldecke. Für die erfolgreichen LPG-Nachfolger spricht Siegfried Mattner als Geschäftsführer.
Die Existenzgrundlage des Unternehmens sind Pachtverträge mit fast 200 Eigentümern, die auch Eigentümer bleiben werden. Der Erwerb der Flächen ist auch aus Gründen der Finanzierbarkeit im Moment, wenn es gut läuft, man gerade für den Teil der volkseigenen Flächen möglich. Es ist nicht möglich, kurzfristig den Grund und Boden zu erwerben, auf dem wir ackern, obwohl vielleicht der eine oder andere auch verkaufen würde. Aber wenn es nicht gelingt, dass die Landwirtschaft auf mindestens 40% ihrer Fläche Eigentumsrechte hat, dann wird der Pachtanteil zu hoch auf Dauer und ist wirtschaftlich ungünstig.
In manchen Dörfern reden die Leute nicht mehr miteinander, sondern begegnen sich vor Gericht. Und das hat nichts mit Alteigentümern aus dem Westen zu tun. Die LPG-Rechtsnachfolger werden vielerorts verdächtigt, nach der Wende bei der Umwandlung ihres Betriebes den Mitgliedern, die ausgeschieden sind, zu wenig ausgezahlt, also das Gesamtvermögen heruntergerechnet zu haben. Mancher Wiedereinrichter ging fast leer aus. Siegfried Schröder.
Es gibt sicherlich Agrarbetriebe, große Agrarbetriebe, die haben sich da sauber gehalten und die haben auch die größte Chance, jetzt weiter zu wirtschaften. Es gibt auch Betriebsleiter, die haben tatsächlich die Wiedereinrichter oder auch die alten Pachten und was noch so zu zahlen war, laut Anpassungsgesetz, nicht so genau genommen. Haben aus dem Kapital, haben darunter gerechnet, haben Rückstellungen gemacht mit irgendeinem Feldsteinhaufen und sowas. Den haben sie eben zurückgestellt mit so und so viel 1000, weil der eben mal entsorgt werden muss. Hier sind sicherlich Unebenheiten zu finden, aber nicht bei allen Betrieben.
Die Wirtschaftlichkeit der Betriebe in den neuen Ländern ist genauso ein Problem wie in den alten. Brandenburgs Umweltminister Platzek.
Ich finde es das Verrückteste an der gesamten EU-Agrarordnung, dass praktisch für stillgelegte Flächen Geld gezahlt wird, was Menschen arbeitslos macht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für den Naturschutz eigentlich kontraproduktiv ist. Wir setzen uns mit den Landwirten dafür ein, dass möglichst ein großer Teil der Fläche sinnvoll, nachhaltig bewirtschaftet wird. Es wird den Naturschützern immer unterstellt, sie wollten an sich den ganz kleinteiligen, möglichst familienweise organisierten Betrieb. Ich halte das für einen Irrglaube, weil wir erstens mit den größeren Betrieben sehr gute Erfahrungen gemacht haben, auch im Naturschutz, weil ein größerer Betrieb ein ganz anderes Flächenmanagement machen kann, als so ein kleiner Betrieb, der auf jeden Quadratmeter angewiesen ist.
Und was wünscht sich ein erfolgreicher Ostlandwirt wie Siegfried Mattner von der Agra GmbH?
Ich hoffe ja, dass irgendwann die Landwirtschaft auch eine Lobby bekommt, einen anderen Stellenwert wieder in dieser Gesellschaft, sodass wir dann mit der Landwirtschaft auch eine vernünftige Möglichkeit haben, Einkommen für Menschen zu sichern, die sehr, sehr fleißig und hart arbeiten müssen.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu unserer Informationssendung. Der Bundestagswahlkampf 1998 ist eröffnet, ein Wahlkampf mit einem Bekannten und einem Unbekannten. Die Union hat das Visier aufgeklappt. Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern angekündigt, er wolle bei der Bundestagswahl 1998 abermals kandidieren. Der Kanzler sagte in seinem Urlaubsort Bad Hofgastein gegenüber dem ARD-Fernsehen auf die entsprechende Frage:
Ganz klares Ja, unter der Voraussetzung, dass meine eigene Partei, meine politischen Freunde die zu wollen. Das ist ja keine einzelne Entscheidung auf dem Olymp. Ich habe mir das sehr genau überlegt, bei der Familie natürlich abgesprochen. Ich habe mir das, und das ist einer meiner Gründe, dass ich das hier so überlegt habe, sehr sorgfältig überlegt, meinen Weg in diesen Jahren, die Belastung und auch die Herausforderung. Und ich trete an, weil ich glaube, dass ich eine Verpflichtung habe, dies in der jetzigen Situation zu tun. Und zwar nicht nur nach meinen persönlichen Meinungen zu fragen, sondern das, was jetzt das Richtige ist aus meiner Erkenntnis, aber vielleicht der Erkenntnis anderer. Musik.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon Bernd Kallinger, guten Abend. Polen und Deutsche im neuen Europa, Herausforderungen und Chancen. So lautete das Thema eines von der Konrad-Adenauer-Stiftung auf Schloss Eichholz bei Bonn kürzlich veranstalteten deutsch-polnischen Schülerseminars. In 5 Tagen hatten Jugendliche aus der Woiwodschaft Katowice und Frankfurt-Oder ausführlich Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen und ihre Standpunkte zum Zusammenleben im posttotalitären Europa auszutauschen. Es wurde eine Fülle von damit zusammenhängenden Fragen diskutiert. Das Interesse der 16- bis 20-Jährigen aneinander war groß, die Gespräche engagiert. Karin Morawitz war auf Schloss Eichholz dabei, hier ihr Report.
Alle jungen Leute oder fast alle haben geschrieben, dass die deutsch-polnischen Verhältnisse sind gut und das, was findet heute statt in Polen zwischen Polen und Deutsche, das ist ganz normal. Und alle jungen Leute haben sich etwas distanziert von älteren Leuten. Sie haben gesagt, wir haben diesen Ballast nicht, wir sehen es anders, wir sind Europäer. Wir müssen unbedingt in die europäische Gemeinschaft, wir profitieren das und das, die europäische Gemeinschaft profitiert von Polen das und das. Wir finden, dass wir müssen gute Kontakte mit unseren Nachbarn haben. Und da sieht man ganz genau, da sind keine Hemmungen. Sie sind jung und sie haben keinen Ballast.
Fasst der Gleiwitzer Verleger Rafał Budnik die Haltung der Schüler aus der Woiwodschaft Katowice zusammen. In Frankfurt an der Oder sieht man das anders. Die Jugendlichen aus Polen, die auf ihrem Weg zum Unterricht täglich die Grenze passieren, verbinden mit Deutschland große Hoffnungen. Ein deutscher Schulabschluss, auch wenn sich die polnischen Behörden mit der Anerkennung schwer tun, steigert den Wert auf dem Arbeitsmarkt und die Kenntnis der deutschen Sprache wird überall begrüßt. Wer diesseits der Oder lebt, blickt weniger zuversichtlich in die Zukunft. Die zum Teil negativen Alltagserfahrungen in der Grenzregion und die Last der durch das DDR-Regime reglementierten Völkerverständigung beeinflussen nachhaltig die Stimmung. Ein Europa, dessen Grenze weiter östlich der Oder liegt, davor haben viele junge Menschen offensichtlich Angst. Heinz Blatt, Seminarleiter in der Konrad-Adenauer-Stiftung, führt die Einstellungen der Jugendlichen auf die Atmosphäre in ihren Elternhäusern zurück.
Sehr viele Eltern dieser Schülerinnen und Schüler waren früher bei den DDR-Grenztruppen oder hatten hohe Funktionen in Partei und anderen Organisationen. Die haben zum Teil ihre Arbeitsplätze verloren, mussten neu integriert werden, mussten umschulen und so weiter und so fort. Das war verbunden mit Prestigeverlust, das war verbunden mit Einkommensverlusten und dem Verlust von Privilegien. Und sowas ist natürlich schmerzhaft und es bereitet auch Probleme zwischen den Generationen, also zwischen Kindern und Eltern. Und die Eltern sind eben in dieser Umbruchssituation, viele tun auch an der Grenze im Bundesgrenzschutzdienst und erleben, was an der Grenze passiert. Organisierte Kriminalität, Menschenschmuggel, Autoschiebereien und so weiter und so fort. Das bekommen sie hautnah mit und erzählen das zu Hause. Und von daher ist die Sicht auf Europa von der Grundtendenz eher negativ geprägt.
Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch mentale Faktoren spielen eine Rolle. Robert, 18 Jahre alt und Schüler am ersten städtischen Gymnasium in Frankfurt-Oder, sieht in den Defiziten im zwischenmenschlichen Bereich ein Ergebnis der jüngsten Vergangenheit.
Wir waren ehemalige DDR, wir waren ziemlich verschlossen und haben noch wenig Kontakt zu den westlichen Ländern auch. Und denke mal, wenn man das öffnet, ich denke hier im Rheingebiet auch oder im westlichen Teil Deutschlands, ist mir auch völlig offen mit ihren Nachbarn wie Belgien, Luxemburg. Also ich denke, da gibt es keine Probleme. Also für uns vielleicht als DDR-Bürger noch einige Verständigungsschwierigkeiten, aber ich denke, das kann sich durchaus ändern.
Von gemeinsamen Begegnungen verspricht man sich eine Lösung. Vor allem für Jugendliche aus den neuen Bundesländern machen Treffen mit Altersgefährten aus Polen einen Sinn. Denn häufig geht die Kenntnis des direkten Nachbarlandes nicht über die negativen Schlagzeilen hinaus, etwa im Zusammenhang mit der Grenzkriminalität. Und während sich junge Polen sehr stark an Deutschland orientieren, übt Polen auf Deutsche kaum Anziehungskraft aus. Reisen nach Polen, das bedeutet in der Regel eine Tagestour zum Billigeinkauf. Die Sprachbarriere tut das Übrige. In Posen, Stettin oder Warschau zu leben, das können sich junge Deutsche kaum vorstellen. Die gleichaltrigen Polen haben bei dem Gedanken an einen Wohnortswechsel in Richtung Westen, sei es wegen Arbeit oder Studium, keine Schwierigkeiten. Das hat praktische Gründe. Die 17-jährige Alexandra aus Tarnowitz in Oberschlesien nennt ein Beispiel.
In Deutschland lebt sich's leichter, das ist ja wohl klar. Es gibt mehr Möglichkeiten, zum Beispiel studieren oder sonstiges. Es werden viele Sachen geboten. Also in Polen muss man sich praktisch alles selbst kaufen, Bücher. Man muss hinter den Büchern laufen und alles Mögliche. Und in Deutschland ist es sich einfach, das zu beschaffen. Also es gibt da drin mehr Möglichkeiten.
Die Frage, wo er seinen Platz im zukünftigen Europa sehe, beantwortet Robert aus Frankfurt-Oder wie die meisten seiner Kollegen, die das deutsch-polnische Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung besuchten.
Also ich bin eigentlich ein Laie und kann nicht so recht beurteilen, aber ich bin eigentlich Gegner der Europäischen Union, weil ich denke, weil Deutschland noch sehr viele Vorteile hat und eine starke Währung. Und als Europa grenzenlos und in ein Nachbarland zu gehen und dort zu arbeiten, oder definitiv kann ich mir eigentlich noch nicht richtig vorstellen.
Wird es gelingen, die Ungleichheiten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, wenn man Deutsche öfter nach Polen einlädt? Rafał Budnik hofft darauf, obwohl er weiß, dass das Interesse an Deutschland auf der polnischen Seite immer stärker bleiben wird, als umgekehrt das der Deutschen an Polen.
Für Polen, Deutschland ist interessanter und wird immer interessant sein.
Das kommt nicht von ungefähr, denn Polen knüpft seine europäischen Zukunftspläne in erster Linie an Deutschland. Wie soll das Europa sein? Welche Aufgaben und Möglichkeiten hat es? Welche Probleme sind zu bewältigen? Diese Fragen beschäftigen auch die junge Generation auf beiden Ufern der Oder. Noch gibt es Bedenken und Akzeptanzprobleme, aber das kann sich mit der Zeit ändern. Heinz Blatt glaubt, dass die Praxis die Menschen einander näher bringt. Denn viele Aufgaben lassen sich nur grenzüberschreitend lösen und an einer engeren deutsch-polnischen Zusammenarbeit wird kein Weg vorbeiführen.
In gewisser Weise werden sie durch die Probleme, durch die Aufgaben auch zusammen gezwungen. Und ich denke, dass die Aufgaben und Herausforderungen umso leichter angegangen werden können, je besser man sich kennt, je besser man sich verständigt, je intensiver man Gedankenaustausch betreibt. Und wenn die Kooperation auf verschiedenen Feldern, Politikfeldern ins Laufen kommt und positive Erfahrungen auf beiden Seiten gemacht werden, dann denke ich, ist die Perspektive positiv. Dann wird sich das verstärken.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 194. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich werden die jungen Leute für die meisten Berufe im dualen System ausgebildet. Dieses Ausbildungssystem heißt so, weil die Auszubildenden nicht nur in einem Betrieb ausgebildet werden, sondern an 1 oder 2 Tagen in der Woche auch noch zur Berufsschule gehen müssen. Meist dauert die Berufsausbildung 3 Jahre. Zum Abschluss der Lehrzeit machen die Lehrlinge eine Prüfung. Für Handwerker ist das die Gesellenprüfung und für Arbeiter in einer Fabrik die Facharbeiterprüfung. Ein paar Jahre später kann man dann auch noch die Meisterprüfung machen. 1995 haben 9% der männlichen Bewerber und 15% der Bewerberinnen eine Lehrstelle im kaufmännischen Bereich bekommen. Von den etwa 340.000 männlichen Jugendlichen, die jetzt im 2. Lehrjahr sind, werden 7% Automechaniker, 6% Maurer, je 5% Elektroinstallateur, Tischler oder Anstreicher und je 3% Heizungsbauer oder Gas- und Wasserinstallateur. Bei den Mädchen ist die Zahl derer, die eine Lehre machen, viel kleiner als bei den Jungen, weil viele immer noch denken, dass sie keine Berufsausbildung brauchen, weil sie heiraten und Hausfrau werden wollen. Von den 240.000 weiblichen Lehrlingen im zweiten Lehrjahr werden 14% Arzthelferin, 6% Friseurin, 4% Fachverkäuferin für Lebensmittel und 12% machen ihre Lehre bei einer Bank oder in einem Büro. Aber nicht jeder, der eine Lehre machen möchte, bekommt eine Lehrstelle. Einerseits gibt es zu wenig Lehrstellen, weil die Lehrlinge kein Lehrgeld bezahlen, sondern von dem Betrieb, in dem sie ihre Lehre machen, Geld bekommen. Die Arbeit, die die Lehrlinge im Betrieb machen, ist aber meist weniger wert, als was die Ausbildung den Betrieb kostet. Trotzdem gab es bis vor ein paar Jahren mehr Lehrstellen als Bewerber, denn wenn man junge Leute mit abgeschlossener Lehre einstellen möchte, ist es natürlich am besten, wenn man sie selber ausgebildet hat. Wenn man aber denkt, dass man in 3 Jahren niemanden einstellen kann, bietet man vielleicht keine Lehrstellen an, um Geld zu sparen, obwohl die Meister, die die Lehrlinge ausbilden, dabei auch über ihre eigene Arbeit nachdenken und dabei auf gute Ideen kommen. Andererseits gibt es aber für viele Lehrstellen keine geeigneten Bewerber. Das liegt teilweise daran, dass sich bei manchen der 370 Berufe viele Jugendliche nicht vorstellen können, was für ein Beruf das ist und ob das wohl etwas für sie wäre, teilweise aber auch daran, dass von den jungen Leuten mehr verlangt wird als früher. Zum Beispiel, weil man jetzt auch lernen muss, wie Maschinen von Computern gesteuert werden. Manche Ausbildungsleiter meinen auch, früher hätten die Schüler im Rechenunterricht mehr gelernt. Wenn man sich um eine Lehrstelle bewirbt, muss man oft eine Prüfung machen und dabei fallen viele im Rechnen durch. In kleinen Betrieben kann der Meister den Lehrlingen oft nicht alles beibringen, was sie wissen müssen, um die Prüfung zu bestehen. Dann schickt er seine Lehrlinge ein paar Wochen in einen größeren Betrieb. In solchen Betrieben sind die Lehrlinge aber oft nicht dort, wo tatsächlich etwas produziert wird, sondern müssen in der Ausbildungswerkstatt beispielsweise das verkleinerte Modell eines Lastwagens zusammenbauen. Die Ausbildung ist dort systematisch, aber in kleinen Betrieben erfahren die Lehrlinge mehr davon, wie es in der Praxis zugeht. Was die Lehrlinge für die theoretische Prüfung wissen müssen, lernen sie zu einem großen Teil in der Berufsschule und im Betrieb erfahren sie dann, wie man das, was sie da an Theorie gelernt haben, praktisch anwendet. In der Berufsschule sprechen die Lehrlinge nicht nur darüber, was sie bei ihrem Meister gelernt haben, sondern auch übers Geld. Die Gewerkschaften vereinbaren mit der Organisation der Arbeitgeber, wie viel Geld die Auszubildenden im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr bekommen sollen. Aber Handwerksbetriebe gehören zu einer anderen Organisation als Industriebetriebe. Und der Tarifvertrag der Industriegewerkschaft Metall gilt nur für die Metallindustrie. Wer Kraftfahrzeugmechaniker werden will, bekommt in einer Werkstatt 200 Mark im Monat weniger, als wenn er eine Lehrstelle in einer Autofabrik hat. Aber wo Autos repariert werden, lernt er vielleicht mehr als bei der Autoproduktion. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 194. Danke.